Ja, ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst, den wir im Namen und in der Gegenwart des dreieinigen Gottes feiern, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte euch mal loben, ein Lob aussprechen heute Morgen. Ihr habt euch hierher begeben, ihr seid in den Gottesdienst gegangen, habt euch eure Sonntagskluft angezogen statt die Jogginghose und ja, das ist eine gute Sache. Habt ihr heute Morgen schon jemanden gelobt? Also vielleicht denjenigen, der den Frühstückstisch gedeckt hat oder denjenigen, der gestern bei euch die Wäsche gewaschen hat oder vielleicht Gott für den neuen Tag. Also wenn ich so das beobachte, ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass Lob und Loben ja irgendwie Mangelware ist, oder? Also ich kann auch sagen, ich lobe meine Frau auch ein bisschen zu wenig dafür, dass sie das Essen kocht und uns gesund als Familie versorgt. Oder den Pastor, dass er eine bibelnahe und trotzdem lebensbezogene Predigt jeden Sonntag hier abliefert. Oder ich lobe auch Simon nicht dafür, dass er jetzt seit Monaten ständig die aufgenommenen Gottesdienste hier zusammenschneidet, damit die im Internet erscheinen können. Ist auch ein bisschen Mangelware. Mein Chef lobt mich auch nicht genug. Sieht immer nur das, was vielleicht nicht so richtig klappt oder wo ich einen Fehler gemacht habe. Muss natürlich aber auch zugeben, auch ich lobe ihn ja nicht dafür, dass er seine Arbeit gut macht. Und sehe auch eher nur das, was vielleicht nicht so gut läuft. Oder wenn meine Kollegen mir gut zuarbeiten oder die Abteilungen funktionieren und alles dann so klappt, dass es beim Kunden funktioniert, lobe ich auch nicht so oft. Also es fällt uns Menschen schwer, einander zu loben. Und da ist natürlich irgendwie auch naheliegend, dass wir auch Gott nicht so loben, wie wir es sollten. Wir sind ja doch selbstbezogen und ein automatisches Lob Gott gegenüber kommt nicht so aus uns raus. Natürlich kann man auch sowieso ihn nicht so loben, wie er es verdient hätte, für das, was er alles macht und kann und wie er ist. Das kann ja unser Lob sowieso nur so einen kleinen Anteil daran oder kann das auch nur in kleiner Art und Weise überhaupt anerkennen. Also es muss ein urmenschliches oder ein uraltes menschliches Problem schon sein, dieses Thema mit dem Loben, denn ungefähr vor 3000 Jahren ist es von König David auch schon in dem Psalm thematisiert worden und er hat festgestellt, dass es gut für uns Menschen ist oder sein muss, wenn wir loben. Natürlich in erster Linie Gott, aber wenn wir Gott loben, kann man das sicherlich auch darauf beziehen, dass wenn wir einander loben, dass das auch was Gutes mit sich bringt. Und so können wir im Psalm 103 folgende Worte lesen, die ich immer sehr motivierend finde. Psalm 103, kennen viele von euch sicher. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, ich möchte uns einladen zum Gebet und wer kann, möge doch dazu aufstehen, bitte. Herr, wir können dich gar nicht hoch genug loben für das, was du tust, für dein Angebot, uns die Sünden zu vergeben und uns unser Leben vom Verderben zur Ewigkeit zu führen. All diese Dinge sind wirklich große Wunder und du bist der Urheber und der Macher aller dieser Wunder. Wir wollen dir dafür danken, wollen dich loben, dass du Gott bist, dass du uns einen neuen Tag schenkst, dass du uns in vielen Dingen gut versorgst, dass wir Überfluss haben, dass wir ja in vielerlei Hinsicht gute Lebensumstände haben. Wir danken dir, dass du uns auch schützt und uns hilfst und uns deutlich machst, was wichtig ist. Wir danken dir für den Gottesdienst, den wir feiern können, dass wir dich hier mitten unter uns haben, dass du der Herr über diesen Gottesdienst bist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das klar machst, was wir an dir haben und dass es gut ist, dich zu loben, aber auch unsere Mitmenschen zu loben, dass du uns hilfst, den richtigen Blick zu kriegen für das, was wichtig ist und das, was nicht so wichtig ist, wo wir uns vielleicht oft falsch orientieren. Bitte Hilf, dass dieser Gottesdienst auch uns Orientierung gibt und Richtungsweisung hin zu dir, zu deinem Lob, zu deiner Anbetung. Und ja, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir krank sind, wenn wir uns einsam fühlen, weil wir vielleicht uns nicht treffen können, dann sorge du doch dafür, dass wir alles bei dir bekommen und im Lob deine Herrlichkeit erkennen und sehen. Amen. Ja, herzlich willkommen nochmal allen. Wenn jemand sich zu Wort melden möchte, bieten wir das ja gerne an. Also wenn jemand einen Gruß hat oder jemand, der Gast ist, eine Wortmeldung hat oder sich vorstellen möchte, ist jetzt der richtige Moment. Emanuel.
Das Missionswerk Oldenburg ist wieder mal seine Geschwister. Ich bin froh und dankbar, auch hier zu sein, Gemeinschaft mit euch zu haben. Danke dem Herrn, dass wir auch noch heute Dienstag feiern dürfen, dass er diese Wege offen lässt. Und ja, das Missionswerk wünscht seinen Geschwistern reich und Gottes Segen. Und ja, einen schönen Gottesdienst. Amen.
Ja, vielen Dank, Emanuel. Gruß vom Missionswerk Oldenburg. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann grüße ich unsere Geburtstagskinder, die wir in der vergangenen Woche beglückwünschen konnten, beziehungsweise heute. Gestern war es Mustafa, den wir gratulieren konnten, und heute Svetlana. Wünschen euch Gottes Segen mit einem Vers aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Vers 8. Dort steht: Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ja, das sollen wir also mitnehmen und auch den Geburtstagskindern zusprechen, dieses Gnadengeschenk der Rettung. Jetzt hören wir auf ein erstes Lied. Das ist das basiert auf dem Vers 7 des Psalms 132. Das ist also ein Wallfahrtslied, was die Juden gesungen haben könnten auf dem Weg ins Heiligtum, wenn sie also nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Und das Lied heißt: Komm, jetzt ist die Zeit. Ja, ich möchte aufmerksam machen auf unsere Kollekte im Foyer, die wir nach dem Gottesdienst einlegen können. Die ist für unsere Gemeindearbeit bestimmt. Und ich möchte auch aufmerksam machen auf unser Gebetsangebot nach dem Gottesdienst. Wer also ein Anliegen hat und das teilen möchte, kann sich gerne an Karl-Heinz wenden, der am Ausgang steht mit dem Namensschild, und der betet gerne mit euch und teilt euer Anliegen mit dem Herrn. Wir haben eben über Lob gesprochen, und wer also jetzt denkt, er könnte mal Lob loswerden an den Herrn oder hat ein Anliegen, wo er Gott für danken kann, dann kann das ja zum Beispiel im persönlichen Gespräch anderen Geschwistern erzählt werden. Es kann von hier vorne gesagt werden, wie wir es Neujahr zum Beispiel gemacht haben. Aber eine weitere Möglichkeit ist auch natürlich, einen Text zu verfassen über etwas, wofür man dankbar ist, wofür man loben möchte, im Gemeindebrief. Also der nächste liegt nicht mehr allzu weit entfernt. Also sprecht mich oder auch meine Frau gerne an, dass wir da, wenn ihr da einen Artikel haben oder schreiben möchtet, dass wir den dann in den nächsten Gemeindebrief noch mit reinnehmen können. Ja, jetzt wollen wir in musikalischer Form loben, auch wenn wir nicht direkt singen können. Wir können zumindest im Sinne oder im Geiste singen. Das erste Lied heißt Du großer Gott. Und dann folgt noch ein weiteres, bevor wir dann auf die Predigt hören.
Liebe Gemeinde, heute geht es um einen Herzenswunsch. Und zwar von jemandem, der eigentlich schon alles hatte, was man sich auch nur wünschen kann. Er war Führer eines großen, mächtigen Volkes und er regierte auch erfolgreich. Er feierte große Siege, besiegte damals den mächtigsten Mann der Welt, der musste sich vor ihm beugen. Und dadurch besaß er natürlich auch hohes Ansehen. Und es war völlig offensichtlich, jedem, der so ein bisschen geistlichen Durchblick hatte, wusste, Gott hatte ihn erwählt. Gott selbst stand auf seiner Seite. Was soll man sich da noch wünschen, ne? Wenn alles so super läuft. Aber fragen wir mal, was wünschst du dir? Was ist dein Herzenswunsch eigentlich? Also wenn ich mal bei mir so schaue, vielleicht, dass meine Probleme verschwinden. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Das wünsche ich mir. Oder innerlich zur Ruhe zu kommen. Auch nicht schlecht, ne? Wenn die Probleme schon nicht verschwinden, dass man wenigstens ein bisschen abgeklärter wird, dass einem das nicht immer alles so anfasst, was da so passiert um einen herum. Oder vielleicht wünschen wir uns, dass wir mal so richtig zufrieden sind. Haben ja eine ganze Menge, so als Westeuropäer, viel mehr als andere Leute. Aber sind wir zufrieden? Spiegelt sich das irgendwie in Lebenszufriedenheit wider? Oder vielleicht wünschst du dir auch, dir mal was Großes zu gönnen. Nicht so einen richtig schönen Urlaub mal wieder. Ist ja momentan alles nicht möglich, aber wenn es dann irgendwann mal wieder auf die Malediven gehen könnte, das wäre doch schön. Was wünschst du dir von Herzen? Also Mose wünschte sich etwas ganz anderes, in eine ganz andere Richtung ging sein Wunsch. Er besaß so vieles, wie ich vorhin aufgezählt hatte. Doch Mose stellte fest, dass selbst das ihn nicht satt machte. Er sah da den Pharao vor sich im Staub liegen, sozusagen bildlich gesehen, wie er ihn besiegt hatte, oder Gott hatte durch ihn besiegt. Er sah, wie das Volk Israel entstand, ein Erfolg nach dem anderen, zunächst zumindest. Und trotzdem merkte Mose, das stillt meinen Hunger nicht. Ich verlange nach mehr. Mose verlangte nach dem Unsichtbaren, nach dem Ewigen. Und so formuliert er Gott seinen Herzenswunsch und sagt, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Das wollen wir uns heute genauer anschauen, was sich Mose da gewünscht hat. Und zwar lesen wir davon in 2. Mose 33, die Verse 18 bis 23. Das ist der heutige Predigtext. 2. Mose 33, 18 bis 23. Nun bat Mose den Herrn, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen. Unser Text startet mit dieser Bitte, die ich eben genannt habe. Ich lese sie nochmal vor. Nun bat Mose den Herrn, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Das ist eine ganz entscheidende Bitte, denn sie markiert den Unterschied zwischen Glaube und Religion. Die Religion ist mit dem Glauben zum Verwechseln ähnlich. Allerdings gibt sich die Religion immer mit Äußerlichkeiten zufrieden. Das sind zum Beispiel die Lieder, die gefallen ihr, sofern die Lieder eben dem eigenen Geschmack entsprechen und schön flott rübergebracht werden und dann auch noch die Töne stimmen, dann ist die Religion zufrieden. Die Religion mag die Predigt, solange sie nicht zu lang ist, ja, und ein paar knackige Beispiele zwischendrin, dann geht das schon. Auch Tischgebet ist okay, aber möglichst schnell, damit das Essen nicht kalt wird. Ja, so denkt die Religion und sie tut quasi das Gleiche, wie der Glaube auch tut, aber eben mit dem Unterschied, die Religion ist da mit diesen Äußerlichkeiten zufrieden. Lieder gut, alles gut sozusagen. Da unterscheidet sich der Glaube von der Religion. Der Glaube schätzt auch Äußerlichkeiten, aber nur als Hilfsmittel. Lieder sind Hilfsmittel für den Glauben. Wozu? Um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um Gott anzubeten. Darum geht's den Glauben, Gott seine Liebe zu zeigen, Gott seine Anbetung darzubringen, und das kann man eben sehr gut durch Lieder. Die Predigt, war sie jetzt gut oder schlecht? Das ist für den Glauben nicht interessant. Er teilt die Predigt jetzt nicht ein und sagt, ja, das war ganz gut heute, oder das kann er eigentlich besser. Ich weiß auch nicht, warum er heute so lahm ist. Das ist für den Glauben nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, hat die Predigt mir etwas von Gott weitergegeben, was mich näher zu Gott bringt? Habe ich Erkenntnisse in der Predigt gewonnen, die mir helfen, heilig für Gott zu leben? Dafür interessiert sich der Glaube. Er schätzt Äußerlichkeiten, ja, hat Respekt vor den Liedern und sonstigen, der Predigt, dem Tischgebet, das ist alles, hat seinen Platz, aber er sehnt sich eben nach etwas anderem, nach Tieferem. Die Lieder, die Predigt, das Tischgebet reicht dem Glauben nicht aus, sondern er will mehr. er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. So hat er Mose gebetet, obwohl er ja schon 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes verbracht hat. Am Sinai, ihr wisst die Geschichte, wo er dann auf den Berg ging, der Mose, und Gott gab ihm die 10 Gebote, er skizzierte ihm ganz genau, wie das Heiligtum später aussehen sollte, und dann diktierte Gott noch weitere Regeln für das Volk Israel. 40 Tage, 40 Nächte hat der Mose gebetet und auf Gott gehört. Und da wird man jetzt ja so denken, als Normalo, sage ich mal, okay, also 40 Tage gebetet, dann ist jetzt auch mal was anderes dran. Ne? Dann gucke ich mal eine Runde Fußball oder so. Aber das war bei Mose anders. Und es ist auch anders, wenn wir die Gegenwart Gottes tatsächlich erleben. Denn die Gemeinschaft mit Gott weckt Sehnsucht nach mehr und tieferer Gemeinschaft mit Gott. Wir merken dann, dass nichts anderes meinen Durst wirklich stillt. Dass alles, was wir uns sonst so reinpfeifen, im Prinzip Ersatz ist für etwas, was wir uns von Herzen wünschen, nämlich Gott. Bei Gott finden wir das wahre Leben, und wer dieses Leben gekostet hat, der sehnt sich nicht mehr zurück nach Religion oder weltlichen Freuden. Bernhard von Clairvaux, ein Mönch aus dem Mittelalter, hat es einmal so formuliert und hat gesagt oder gebetet: Jesus, du bist die Freude meines Herzens. Von dem Besten, was die Welt mir zu bieten hat, kehre ich hungrig zu dir zurück. Bernhard von Clairvaux war adlig, erkennt man ja schon am Namen von Clairvaux, ja. Seine Familie hatte großen Grundbesitz, er hatte viel Geld, ihm stand die Welt also offen. Konnte sich alles leisten, konnte sich sämtliche Frauen und Freunde bestellen, wenn er wollte. Und er hat es auch gemacht. Ja? Aber er hat gemerkt, all das macht mich nicht satt. Es lässt meine Seele leer und hungrig zurück. Und er hat im Laufe seines Lebens erkannt, dass nur bei Jesus wirklich diese Sehnsucht zu stillen ist. Jesus, du bist die Freude meines Herzens. Von dem Besten, was die Welt mir zu bieten hat, kehre ich hungrig zu dir zurück. Glaube oder Religion? Das ist hier die Frage. Und es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen. Sind wir im Glauben oder sind wir in der Religion? Denn wir stehen in der Gefahr, religiös zu werden. Jeder von uns steht in der Gefahr, religiös zu werden, will sagen, dass wir uns mit den Äußerlichkeiten zufrieden geben. Wir hören die Predigt jeden Sonntag, wir hören die Lieder, sprechen das Tischgebet, vielleicht sogar dreimal am Tag. Das ist natürlich eine gewisse Routine. Und die Gefahr ist wirklich groß, zu sagen, okay, das reicht mir. Ich mache jetzt hier das offizielle Programm durch und dann war's das. Das ist aber die Religionsfalle. Das ist die Religionsfalle, wenn wir uns damit zufrieden geben und nicht mehr Gott suchen. Ja, all das hat ja nur den Sinn, die Lieder, die Predigt, das Tischgebet, um uns auf Gott auszurichten. Ja, also gebt euch nicht mit Äußerlichkeiten zufrieden, sondern tretet dieser Gefahr entgegen, indem ihr betet: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich nicht bei den Liedern stehen bleiben, so gut die sind. Und da können wir uns als Gemeinde wirklich nicht beschweren mit 4 super oder 5 super Musikteams. Die Lieder sind hervorragend. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir sagen: Herr, führe mich durch die Lieder hin zu dir. Die Predigt soll ein Sprungbrett sein in deine Gegenwart. Die Tischgebete, so klein sie auch sind und so formelhaft wir sie auch sprechen, jedes Tischgebet ist ein kleiner Fingerzeig, ja, mit der Frage: Bist du noch bei Gott? Ist Gott noch wichtig in deinem Leben? Streckst du dich noch aus nach Gottes Herrlichkeit? Gebt euch nicht mit Äußerlichkeiten zufrieden. Bleibt nicht vor dem Hinweisschild stehen. All das sind Hinweisschilder auf Gott hin. Wir müssen diese Hinweisschilder entlang gehen und nicht vor den Hinweisschildern stehen und sagen: Oh, die sind aber schön. Wie schön ist dieses Hinweisschild gestaltet. Pferden 10 Kilometer, so schön geschrieben, das ist ja klasse. Das bringt nichts. Du musst in die Richtung gehen, Richtung Pferden 10 Kilometer, sonst kommst du nicht an. Und das ist mit diesen Hinweisschildern im geistlichen Bereich ganz genauso. Die Predigt muss Frucht bringen in deinem Leben. Hilft nicht zu sagen, sie war schön oder sie war schlecht, das ist egal. Ja, sie muss Frucht bringen in deinem Leben. Du Gott bist mein Ziel. lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. So betete Mose und Gott erfüllte ihm auch seinen Herzenswunsch. Wir lesen weiter, Vers 19. Der Herr erwiderte, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Gott betont hier, dass er sich Mose zeigt aus reiner Gnade. Und das ist etwas, das ist sehr ermutigend für uns, weil es eben nicht, also weil Mose Gott eben nicht gesehen hat, weil Mose ein besonders großer Führer war, weil er besonders fromm war, weil er irgendwas konnte, was wir nicht können, sondern es war reine Gnade. Gott zeigt sich uns aus reiner Gnade. Wir finden Gott, weil er sich von uns finden lässt, weil er uns zu sich zieht. Wir nähren uns Gott, weil Gott sich uns naht. Es ist Gnade. Allerdings schränkt Gott ein. Er sagt zu Mose in Vers 20, trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Also wir sehen das, oder am Ende wissen wir, dass Mose Gottes Herrlichkeit sehen durfte, aber eben nicht ganz und gar. Nicht ins Gesicht, wie es hier heißt. Das heißt oder will sagen, Mose schaute nicht alles von Gottes Wesen. Er sah nur Teile seiner Herrlichkeit. Er hat Aspekte seiner Schönheit erkannt, aber er erkannte Gott nicht voll und ganz. Er konnte nicht Gott durchschauen oder Gott durchblicken, wie man so sagt. Gott voll und ganz zu sehen, das hält niemand aus. Eine Anekdote von Leo Tolstoi verdeutlicht das. Leo Tolstoi erzählt von einem König. Und dieser König hatte schon alles erlebt in seinem Leben. Und er wollte nun das Letzte noch sehen, was er nicht gesehen hat, nämlich Gott. Und da ließ er seine ganzen Priester und Weisen von seinem Hofstaat vor sich kommen und sagte, okay, ich zahle euch jetzt und fütter euch durch schon seit Jahrzehnten. Ich will jetzt Gott sehen und ich will, dass ihr ihn mir zeigt innerhalb von 3 Tagen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, lasse ich euch alle umbringen. Da brach natürlich Panik aus im Hofstaat, weil wie soll das zu bewerkstelligen sein, dem König jetzt Gott zeigen? Da waren sie ratlos, die Priester und Weisen. Am letzten Tag der Frist kam ein Hirte vorbei und er hörte von diesem Befehl und ließ sich vor den König bringen und sagte ihm, erlaube mir, mein König, deinen Wunsch zu erfüllen. Der König war natürlich skeptisch und sagte, okay, ich kann es versuchen, aber wenn du es nicht schaffst, ich bringe dich genauso um wie die Priester und meine Weisen. Da führte der Hirte den König auf einen freien Platz. Es war mittags, 12 Uhr, die Sonne stand fast im Zenit und knallte auf die beiden herunter. Und dann sagte der Hirte, ich zeig dir gleich Gott, aber wir machen eine Vorübung, ja? Bevor ich dir Gott zeige, schau mal da rein, in die Sonne. Und der König versuchte das und natürlich, es tat weh, er konnte das nicht aushalten, den Blick der Sonne, musste zurückweichen und hat den Hirten angeschrien, sag mal, willst du mich umbringen oder was? In die Sonne starren, was soll das? Da werde ich blind. Und dann sagte der Hirte, ja, aber mein König, ich soll dir Gott zeigen, du willst in Gottes Angesicht sehen und du kannst noch nicht mal in die Sonne blicken? Die Sonne ist doch nur ein kleines Ding der Schöpfung Gottes, wie ein kleiner Funke eines großen Feuers. Gott übersteigt die Helligkeit aller Sterne des Universums. Und die Sonne ist ja nur ein kleiner Stern da drin. Wenn du nicht mal mehr in die Sonne blicken kannst, wie willst du dann mit offenen Augen Gottes Angesicht schauen? Da hat er recht, der Hirte, das musste der König einsehen. Wir ertragen ja nicht mal mehr den Anblick der Sonne. Wie wollen wir da in Gottes Herrlichkeit blicken? Wie wollen wir da ins Angesicht Gottes schauen? Und deswegen zeigt uns Gott aus Gnade heraus immer nur so viel, wie wir ertragen können. Das sehen wir auch hier in unserem Text. Da sagt Gott weiter zu Mose, weiter sagte der Herr, Vers 21, weiter sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Also Gott hat hier für Mose einen Schutzraum, so eine Felsspalte, könnt ihr euch vorstellen. Und da stellte er den Mose rein und Gott hielt dann so seine Hand über diese Felsspalte. Dann zog er vorbei, nahm die Hand wieder weg und Mose durfte sozusagen um die Ecke gucken, Gott hinterher. Also ein Schutzraum, den Mose schützt vor der geballten Gegenwart Gottes. Und diesen Schutzraum brauchen wir heute ganz genauso. Denn die Herrlichkeit Gottes können wir nicht ertragen. Wir können ja nicht mal mehr in die Sonne schauen, da erblinden wir schon. Was wird passieren? Was würde passieren, wenn wir ungeschützt in die Gegenwart Gottes treten? Wir würden sofort zu Staub zerfallen. Wir können nicht bestehen vom heiligen Gott. Und darum haben auch wir einen Schutzraum, nämlich Christus. Christus ist unser Schutzraum. Wir bergen uns nicht in einer Felsspalte, wie damals Mose, sondern wir bergen uns in dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Am Kreuz hat er unsere Sünde getragen und er hat uns dafür seine Heiligkeit verliehen. Und mit dieser Heiligkeit, die er uns auf Golgatha erworben hat, mit dieser Heiligkeit dürfen wir in die Gegenwart Gottes treten. Das ist der Schutzraum. Das ist der Schutz, mit dem wir Gott begegnen dürfen. Wir sind geschützt. Geschützt in Christus treten wir in die Herrlichkeit Gottes. Und so erfüllte sich Moses Herzenswunsch. Vers 23, dann sagt Gott, dann werde ich meine Hand wegnehmen, also von der Felsspalte, und du kannst mir nachschauen, aber von vorn darf mich niemand sehen. Also nochmal, Mose steht da in der Felsspalte, Gott hält die Hand drüber, Gott zieht dann vorüber an dieser Felsspalte vorbei und Mose darf ihm hinterher blicken. Also Mose sah Gott aber von hinten. Und daraus lernen wir zwei Dinge, die auch für unsere Gottesbegegnung jetzt natürlich übertragen bedeutsam sind. Zunächst einmal, oft erkennen wir die Gegenwart Gottes erst im Rückblick. Ja, so wie Mose Gott erst sah, als er vorbeigezogen war, so erkennen wir auch oft Gottes Gegenwart erst, wenn wir zurückblicken. Mose schaute Gott hinterher, er erkannte, Gott ist an mir vorbeigezogen. In der Situation erkennen wir es oft nicht, dass Gott an mir wirkt, dass er da ist, aber im Nachhinein verstehen wir. Wir verstehen, dass Gott immer bei mir war. Es gibt ein bekanntes Gedicht, das heißt Spuren im Sand. Und in der zweiten Strophe dieses Gedichtes, da wird das thematisiert. Die möchte ich euch mal vorlesen. Da heißt es, besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete Gott, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Also dieses dichterische Bild, dass da ein Sandstrand ist, und da sind Fußspuren und die symbolisieren den Lebensweg dieser Dichterin. Ich glaube, es war eine Frau, die das gedichtet hat, also dieser Dichterin. Und die schaut eben zurück und sagt, okay, es gab da Stellen, sind zwei Fußspuren im Sand. Das eine bin ich, das andere ist Gott, der dann mit mir gegangen ist. Aber da gibt es ja auch Abschnitte und das sind gerade die schwierigen in meinem Leben gewesen. Da ist nur eine Spur zu sehen. Und dann fragt sie Gott, wie kann das sein, dass da nur eine Spur ist? Und Gott antwortet eben, wenn da nur eine Spur ist, dann sind das meine Fußstapfen und ich habe dich getragen. Will sagen, auch wenn es sich nicht so anfühlt und nicht so angefühlt hat, Gott war bei mir, er hat mich getragen. Das erkenne ich manchmal erst im Nachhinein. Es fühlt sich momentan vielleicht nicht so an, es fühlt sich an, als ob Gott weit weg ist, aber es stimmt nicht. Gott ist da und er trägt mich. Und wenn ich zurückblicke und mir die Fußspuren nochmal genau angucke, wer denn da wen getragen hat, dann erkenne ich, Gott war immer bei mir, er hat mich getragen. Ich habe es in der Situation nicht gesehen, aber im Rückblick erkenne ich es. Mose barg sich in einer Felsspalte, Gott zog an ihm vorüber. Es gibt eine zweite Sache, die wir daraus lernen können, und zwar, Gott begegnet uns immer für den Moment. Und diesen Moment können wir nicht konservieren. Darin besteht eine Gefahr, dass wir nämlich wünschen, Gottes Gegenwart festzuhalten. Aber wir sehen ja aus unserem Text, das geht so einfach nicht, sondern Mose erblickte Gottes Herrlichkeit, aber Gott zog dann weiter. Er konnte diesen Moment nicht festhalten. Wir lesen in den Evangelien, wie Petrus Ähnliches versuchte. Da stieg er mit noch zwei Freunden und Jesus auf einen Berg und auf dem Berg erschien Jesus dann in seiner ganzen Herrlichkeit. Er war strahlend weiß und es erschienen Mose und Elias neben Jesus und es war eine Vision allererster Klasse, kann man sagen. Und Petrus war natürlich von den Socken. Und er wollte diesen Moment gerne einfrieren, konservieren, ja, auch für später noch was haben. Und er sagte deswegen, lass uns drei Hütten bauen, Jesus. Eine für dich, eine für mich. Eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Und dann haben wir so eine Pilgerstätte. Ja, jeder, der Gott sehen will, der kann da hingehen und dann kann er sich dieses Wunder, diese Vision nochmal zeigen lassen. Da gibt es sozusagen Gottes Begegnung aus der Dose. Muss vielleicht ein bisschen Eintritt zahlen, aber dann kommt Gott auch sofort. Die Bibel kommentiert Petrus Anliegen, indem sie sagt, Petrus hatte keine Ahnung, wovon er redete. Ja, man kann Gottes Gegenwart nicht konservieren. Das geht nicht. Ja. Wir sehen das in der katholischen Kirche, wenn sie dann da ihre Pilgerstätten haben. Ne, und dann pilgern sie nach Lourdes und denken, weil da vor 200 Jahren meine Gottesbegegnung war, brauche ich da jetzt nur an diesen Ort gehen, ein bisschen Geld zahlen und dann habe ich auch diese Gottesbegegnung. Das geht so leider nicht. Sondern Gott schenkt uns seine Gegenwart immer wieder neu. Und das heißt auch immer wieder anders. Nicht immer am gleichen Ort, nicht immer in der gleichen Form. Wir können es nicht festhalten. Aber eine Sache können wir machen. Wir können drum bitten. Wir können beten. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann wird uns Gott begegnen. Für den Moment. Neu und anders, als er es vorher getan hat. Aber immer wieder frisch. Immer wieder von Neuem. Was wünscht sich dein Herz? Da haben wir mit gestartet mit dieser Frage und haben gesehen, dass Mose, der so vieles hatte, sich gewünscht hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er war nicht zufrieden mit dem Weltlichen, was er genossen hatte, sondern er wollte mehr. Und ich wiederhole noch einmal die wichtigsten Aspekte, die wir dazu gesagt haben. Diese Bitte, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, sie unterscheidet den Glauben von der Religion. Religion gibt sich mit Äußerlichkeiten zufrieden, aber der Glaube will mehr. Er will Gott erfahren, er will zu Gott. Er ist mit nichts weniger zufrieden als mit Gott allein. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht religiös werden. Bei den ganzen Dingen, die wir ja auch ständig wiederholen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir da Routinen und Disziplinen haben. Aber wir müssen immer wieder gucken, führt uns das wirklich zu Gott? Oder bleibe ich bei den Formen stehen? Dann, um Gott zu sehen, brauchen wir einen Schutzraum. Wir können nur in Gottes Gegenwart treten, wenn wir durch sein Blut, durch Jesu Blut gereinigt sind. Nur in Christus sind wir sicher und geschützt und können in die Gegenwart Gottes treten. Das Kreuz macht dich heilig. So treten wir geschützt in Gottes Gegenwart. Und schließlich lehrt uns die Geschichte zwei Dinge. Einmal, Gottes Gegenwart erkennen wir oft im Nachhinein. Ich sage das als Ermutigung, ja, wenn man sich jetzt momentan mies fühlt und sagt, ich weiß nicht, wo dieser Gott ist. Ich bete auch, zeig mir deine Herrlichkeit. Aber ich weiß nicht, wo er ist und wie das kommt oder wann er kommt. Geh mal davon aus, dass er schon da ist. Geh mal davon aus, dass du die wenige Kraft, die du hast, hast, weil Gott dich trägt. Ja? Wenn du zurückblickst, wirst du sehen, an den Stellen, wo eine Spur im Sand ist, da hat Gott dich getragen. Und schließlich, wir erleben Gottes Gegenwart immer für den Moment. Wir können da nichts konservieren. Ne? Keine heiligen Gegenstände, die uns dann in die Gegenwart Gottes katapultieren, sondern wir müssen uns immer wieder neu aufmachen. Auch wenn du 50 60 Jahre im Christentum, im christlichen Glauben bist. Ne? Heute musst du dich nach Gott ausstrecken. Heute musst du den Bibeltext so lesen, als ob du ihn zum ersten Mal liest und dich fragen, was soll das für mich bedeuten? Ne? Wie kann ich daraus etwas für mich ziehen? Und nicht sagen, ja, ich kenne es alles schon, weiß ich alles, ist gut. So wird's nichts. Gott können wir immer nur für den Moment erleben. Das heißt, hier und heute, jetzt. Gott zeigt sich uns aus reiner Gnade. Wir erzwingen es nicht, wir halten solche Momente auch nicht fest. Aber wir bitten darum. Immer wieder neu sprechen wir dieses Gebet. Immer wieder neu rufen wir ihm zu. Und immer wieder neu flehen wir ihn an. Immer wieder neu beten wir, Herr, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Amen. Ja, in die Gegenwart Gottes treten, zu Gott kommen wirklich. Das ist natürlich Kernanliegen des Gebetes. Und wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr könnt laut oder leise beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir die Worte dieses Bibeltextes, die ja dein Wort sind, dass wir sie mitnehmen in die Woche. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dich erkennen. Du verheißt, dass du immer gegenwärtig bist. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten, dich zu sehen, zu erleben, dass du da bist, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du dich uns zeigst. Wir haben ganz unterschiedliche Zugänge zu dir, unterschiedliche Antennen. Ich möchte dich bitten, dass du uns so ansprichst, dass wir dich erfahren und erleben. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich Menschen des Glaubens sind, nicht Menschen der Religion, nicht die Religiösen, sondern diejenigen, die dir vertrauen und mit dir gemeinsam leben. Amen. Wir hören auf das Lied Straßen des Himmels. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.